Wenn Sie vor dem Gottesdienst drüben durchs Gemeindehaus gehen, dann sehen Sie erst, wie das vielleicht der schönste Teil von unserem Gottesdienst ist. Diese Familien in der Übertragung, die vielen Kinder drüben in der Kinderkirche. Wir freuen uns, dass so viele Kinder unter uns sind und besonders schön, dass Sie heute den Gottesdienst eröffnen. In diesen Sonntagen im November denken wir immer wieder an die Zukunft. Das wichtigste Datum der Zukunft ist, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit ein jeder empfange nach dem, was er gehandelt hat in seinem Leben, sei gut oder böse. Ihr macht uns nicht bloß durch eure Lieder Freude. Mich hat gefreut, dass ihr jetzt gleich am Anfang singen wolltet, damit ihr ganz schnell in die Kinderkirche rüber könnt. Und da hört ihr auch noch viel Wichtiges. Dann wird Platz für euch da hinten und ihr dürft jetzt vorsitzen. Wir singen das Lied Wachet auf, ruft uns die Stimme. 121. Alle drei Verse. 121. Kommen Sie hier bitte vor. Jetzt werden hier zwei Reihen von den Kindern frei. Wir wollen beten. Jesus, du bist doch Messias, der König, der herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir wollen dir an diesem Morgen unsere Lieder singen und dich anbeten und uns deiner Macht freuen. Wir sind so glücklich, dass du alle Gewalt und alle Macht hast im Himmel und auf Erden. Und vergib uns, dass wir oft mittendrin in den alltäglichen Sorgen und Nöten wir dir so wenig vertrauen. Auch wenn wir die übergroße und unheimliche Macht des Todes und des Sterbens erleben. Herr, da wecke du unseren Glauben und mach ihn stark und groß und fest. Und vergib uns unser Zweifeln, unser Misstrauen gegenüber deinem Wort. Und hilf uns, dass wir in einer ganz getrosten Gelassenheit dich heute auch schon herrschen lassen, dass du dein Reich in unserer Mitte aufrichten kannst. Jetzt bring auch alles zum Schweigen, was in uns so stark da ist, was uns jetzt bedrückt und bekümmert. Hilf uns, dass wir auf dich und dein Wort hören können. Und wir wollen vor dir niederlegen, was wir an Sorgen und an Nöten haben, die uns bedrücken. Wir wollen sie dir in der Stille sagen. Wir danken dir, Herr, dass du hörst, was uns bewegt. Amen. Ich habe Herrn Eiche gebeten, dass er doch ein wenig erzählen soll, wie es ihm ging, was er durchgemacht hat. Ich meine immer wieder das, was jeder von Ihnen im Glauben und in der Führung mit seinem Herrn erlebt, für andere eine Stärkung und eine Ermutigung ist.
Ja, da muss ich damit anfangen, dass wir ja heute Volkstrauertag, Totensonntag, diesen Sonntagen haben. Das sind Tage, die dem Andenken der Toten gewidmet sind. Da geht man zum Grab, legt einen Blumenstrauß nieder, der Schmerz um den Verlust des liebsten Menschen bricht wieder auf. Und diese Wunde ist noch nicht vernarbt und dabei kommt einem immer wieder der Gedanke, je älter man wird, an den eigenen Tod. Und was kommt danach? Die Bibel hat dazu eine ganz wunderbare Zusage. Und die steht in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Glauben Sie das? Wenn ja, ist das nicht ein Grund zur Freude? Ja, kann man in der Trauer echte Freude erleben? Ich möchte Ihnen von meiner Frau erzählen, die am 15. Oktober 1990 an Lungenkrebs operiert wurde und am 29. Juli 1991, also 10 Monate später, starb, gerade 71 Jahre alt. Sie war der Mittelpunkt unserer großen Familie, die Seele des Geschäfts und wie eine Mutter in unserer IVCG-Gruppe. Als sie vor etwa 20 Jahren die Leitung unserer Kernabteilung übernahm, war sie zunächst sehr zaudernd und ängstlich. Aber eines Morgens bei unserer stillen Zeit, da kamen wir zu Josua 1, Vers 9. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du tun wirst. Das gab ihr dann immer wieder Kraft und Mut, in die oft schwierigen Verhandlungen mit ihren Kunden zu gehen. Aber zurück zum Oktober 1990, als die Diagnose Lungenkrebs feststand, da rieten meine Söhne und ihre Frauen, sind ja alles Mediziner, nach sorgfältiger Prüfung der Befunde zur Operation. Zunächst sträubte sich meine Frau dagegen. Sie sagte, sie wolle sich in Gottes Willen fügen und sich jetzt auf die Herrlichkeit vorbereiten. Denn Gott macht doch keinen Fehler. Sein Wille geschehe. Aber wir wollten sie ja nicht verlieren. Schließlich konnten wir sie doch dazu überreden, sich operieren zu lassen. Und nach der Operation erholte sie sich zwar zunächst, wir holten sie, sobald es ging, nach Hause. Und das ist ganz wichtig. Also wenn Sie auch mal Schwerkranke haben, lassen Sie sie nicht zu lange im Krankenhaus. Nehmen Sie sie nach Hause, pflegen Sie sie zu Hause. Sie werden viel Freude erleben und den Dank des Kranken, der wird Sie reich entschädigen, besser als jede Pflegeversicherung. Aber weiter. Gott, was wollte ich sagen? Ja, wir erkannten, Gott will uns eine kurze Gnadenfrist schenken zur Vorbereitung auf den Abschied. Aber wie bereitet man sich vor? Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Verzweiflung, Angst, Auflehnung gegen ein grausames Schicksal, aber das wäre eines Christen ja unwürdig. Oder Trost in der Bibel suchen und finden. Da gibt es so wunderbare Zusagen, die uns schon früher bei mancherlei Nöten und Schwierigkeiten Mut gemacht und geholfen haben. Zum Beispiel Jesaja 41,10. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich bei der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Und in Johannes 15, 9 und 11 sagt Jesus in seiner Abschiedsrede zu seinen Jüngern und damit auch zu uns, gleich wie mein Vater mich liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Solches rede ich zu euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Und dann als Richtschnur in jeder Lage, Römer 12, 12. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Und es gibt noch viele andere Stellen, wo man sich also wirklich an der Bibel orientieren und aufrichten kann. Es gibt keinen besseren Leitfaden fürs Leben als die Bibel. Ich bin Bibelfan, müssen Sie verstehen. Gottes Wort ist verlässlich. Es kommt darauf an, dass wir ihn beim Wort nehmen. Dann handelt Gott nach dem Maße unseres Glaubens. Kommt darauf an, wie weit wir ihm vertrauen. Wir erlebten, und ich erlebe es immer wieder, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Natürlich nahm ich mir viel Zeit für meine Frau, denn ich habe ja das Büro im Haus. Und so konnten wir viel zusammen beten und dabei viel Unbereinigtes klären, einander vergeben. Ich möchte dieses Erlebnis dieser 10 Monate nicht missen. Obwohl es eine schwere Zeit war, anfänglich konnte sie zu den Mahlzeiten noch aufstehen. Langsam, schrittchenweise wurde sie schwächer und schwächer. Zuerst genügten 2 Sauerstoffflaschen pro Tag, bald waren es 6. Und als das nicht mehr ausreichte, mussten wir einen Sauerstoffkonzentrator dazu anschließen und dann noch einen 2. Aber was ich Ihnen eigentlich erzählen wollte, trotz nächtelangen Hustens im Bett sitzend, wobei ich sie in meinen Armen hielt und stützte, fanden wir beide immer wieder die Kraft und das Verlangen, unsere stille Zeit wie gewohnt früher Morgen im Bett zu halten und gestärkt, ob sie es jetzt nun glauben oder nicht, zu singen. Besonders gern, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Oder ein neuer Tag beginnt und ich freue mich, Herr, auf dich. Und auch, ich liebe dich, Herr, keiner ist wie du. Ihre Lektüre war die Bibel und der Bibellesezettel der Eidlinger Schwestern. Daraus schöpfte sie immer wieder neue Zuversicht, gerade auch in schweren Stunden. Geradezu glücklich war sie, dass sie zu Hause sein konnte und ihre Familie um sich hatte. Über Besuche und Telefonanrufe freute sie sich sehr. Und viele sagten, dass sie eigentlich gekommen seien, um sie zu trösten, aber stattdessen durch sie getröstet und gestärkt wurden. Vor unseren Mitarbeitertreffen versammelten wir uns immer an ihrem Bett und sie wusste immer ein frohes, ermunterndes Wort für unsere Arbeit. Sie strahlte die Liebe Gottes, die Liebe Jesu in besonderer Weise aus, weil sie sich in seiner Liebe geborgen wusste. Und so konnte sie die zunehmenden Schmerzen geduldig in der Vorfreude auf die Begegnung mit ihrem Herrn ertragen. Und als wir dann beide erkannten, dass sie bald das Ziel erreicht haben würde, fragte ich sie, was wir denn als Nachruf an ihrem Grab sagen sollten. Da sagte sie, ach weißt du, am liebsten meinen Kampfruf, der mir immer so geholfen hat, Josua 1, Vers 9, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt sein sollst. Und als Lieder wünschte sie sich, Jesus lebt, mit ihm auch ich, Tod, wo sind nun deine Schrecken? Und mir ist Erbarmung widerfahren und dann noch Morgenglanz der Ewigkeit. Bald darauf, einige Tage später, hörte sie dann auf zu atmen in meinen Armen. Meine Kinder und Enkel waren mit dabei. Natürlich weinten wir, mir kommen jetzt auch wieder die Tränen. Aber eine Atmosphäre der Freude erfüllte den Raum. Wir konnten uns über die Gewissheit freuen, dass sie vom Tod zum ewigen Leben und zur ewigen Freude bei ihrem und unserem Herrn hinübergegangen ist. So habe ich eigentlich fast nur freudige Erinnerungen an die letzte Etappe unseres gemeinsamen Lebenswegs. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich eigentlich ein fröhlicher Mensch geblieben bin. Im Beruf wie auch in der IVCG bin ich noch immer voll gefordert. Manchmal will es mir fast zu viel erscheinen. Aber ich darf ja meinen Herrn um Weisheit und Kraft bitten. Und ich erfahre, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und wissen Sie, ich freue mich jetzt schon darauf, meine liebe Frau vielleicht schon bald in der Herrlichkeit bei unserem Herrn wiedersehen zu dürfen.
Wir antworten darauf mit dem Lied, wir warten dein, o Gottes Sohn, 123. Am Ende der Offenbarung, in Offenbarung 20, ist uns wichtige Information gegeben, Vers 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus und die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, jetzt wollte ich mal sagen, ich wäre der glücklichste Mensch, wenn das nicht in der Bibel drin stünde. Aber steht hier. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das interessiert uns ja immer, wie die Weltgeschichte einmal weitergeht, wenn wir Nachrichten anschalten oder in die Zeitung hineinblicken. Wie geht das eigentlich weiter? Kommt die Menschheit noch zur Besinnung und gelingt es endlich, einen gerechten Frieden in der Welt zu machen? Oder ist das immer so, dass diese bösen und zerstörerischen Mächte triumphieren und alles durcheinander bringen? Es ist gut, dass die Bibel mehrfach über die Zukunft der Welt sehr klar und verständlich Auskunft gibt. Und da heißt es immer, diese unheimlichen, zerstörerischen Mächte werden immer mehr Gewalt an sich reißen, alles immer mehr zusammenführen in einer großen antichristlichen Empörung. Bis hin zur letzten Verfolgung der Gemeinde Jesu. Da kann einem Angst und Bang werden. Wenn nicht überall eindeutig gesagt würde, am Ende wird aber Gott dieses wirre Knäuel der Weltgeschichte lösen. Da kommt ein Tag, wo Gott richten wird. Wo Gott scheiden wird, Gutes und Böses. Wo alles wieder an seinen Platz kommt. Auch Jesus hat ja vielfach darüber gesprochen. Sie alle kennen dieses unvergleichliche Bild, wo Jesus davon spricht, dass er als der Menschensohn die Völker der Welt vor seinem ewigen Thron alle versammelt. Wie ein Hirte seine Schafe sammelt. Und dann auf einmal wieder dieses Unheimliche. Und dann wird er scheiden. Die Schafe zur Rechten, die Böcke zur Linken. Immer wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, da sagen wir das ja, dass wir daran glauben, dass Jesus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Ihr habt die Beobachtung gemacht, die meisten Christen haben eine Scheu, offen, laut übers Gericht zu reden. Ich habe auch den Eindruck, in unserer Verkündigung wird das meist ausgeklammert, obwohl das doch das wichtigste Datum der Zukunft, der Weltgeschichte ist. Und es ist eigentlich unverständlich, warum die Christen das so verstecken und unter dem Tisch verhandeln. Ja, ich habe oft das Argument gehört, wir wollen niemand Angst machen. Hören Sie, machen Sie jemand Angst, wenn Sie im Hochwinter sagen, pass auf, draußen ist glatt, du kannst ausrutschen? In ganz banalen Sachen weisen Sie doch einen anderen auf die Gefahr hin. Wenn wir einem anderen sagen, weißt du, dass es Gericht kommt?
Das ist doch eigentlich nur fair. Also ich habe immer die Autofahrer gern, die ein wenig mit der Lampe einen kleinen Wink geben, wenn dein Radargerät in der Straße steht. Ist doch fair. Man sagt's doch einander. Man lässt doch einen anderen nicht hineintappen ins Elend. Und das wegen ganz kleiner Lappalien. Wie viel mehr, wenn es ums Gericht Gottes geht. Ich mache das immer gern mit einem Bild mir deutlich, dass in einer Schiffskatastrophe ein Schiff im Untergehen, es liegt schon ganz schief im Wasser und oben auf Deck laufen die Leute aufgeregt hin und her und suchen sich Rettungsboote und Schwimmwesten, um da noch ihr Leben zu retten. Und da ist ein ganz pflichteifriger Maat. Und er rennt nochmal die Gänge unten entlang und denkt, vielleicht ist da irgendwo ein kleines Kind, das ich retten muss. Ein richtig pflichteifriger Mensch. Ich weiß gar nicht, ob es solche Leute überhaupt noch gibt in unserer Welt. Oder welchen gehbehinderter älterer Mensch, dem muss ich helfen, dass er sein Leben retten kann. Und wie er da die Kabinentüren entlang rennt, kommt er durch die Bar. Und da sitzen drei im Schein der Notbeleuchter und spielen Skat. Und dann schreit er und sagt, raus, das Schiff geht unter. Die spielen weiter, 18, 20, aus. Dann ruft er lauter und sagt, ihr müsst jetzt kommen, es ist letzte Zeit, kommt schnell. Sagt der eine zu seinem anderen, du, der geht mir auf die Nerven mit seiner Ungeduld. Und der andere sagt, mir sind solche Leute, die so hysterisch brüllen und so kreischen, sowieso unsympathisch. Und der andere sagt, du, also wenn der jetzt noch weitermacht, dann schmeiß ich den raus. Der möchte uns wohl Angst einjagen. Ist es nicht so, wenn wir Christen uns genieren, vom Gericht zu reden? Auf jeder Zigarettenpackung steht drauf, der Gesundheitsminister informiert. Ich warne Sie, wenn Sie diese Zigaretten und 0,001 Milligramm Nikotin, das ist eigentlich gar nicht viel, nicht? Da ist eine Warnung drauf gedruckt, so gefährlich ist, wir genieren uns, vor dem zu warnen, was für jeden Menschen das Allerwichtigste ist. Oder was pumpt unser Staat an Millionen hinein, bloß um in allen Medien irgendwo die Menschen vor AIDS zu warnen? Aber das, noch was noch viel mehr jeden Menschen betrifft, ist doch, dass es ein jüngstes Gericht gibt. Und das ist doch in der Bibel so vielfach bezeugt, dass wir mit allem, was wir getan haben, offenbar dastehen vor Gottes Gericht. Das ist das Datum, das alle angeht. Diskutieren Sie mal mit Gottlosen. Das ist interessant. Mit Leuten, die nichts glauben. In all meinen Gesprächen sind die Leute von sich aus draufgekommen und haben als wichtigstes Argument, die Gottlosen haben als wichtigstes Argument mir gegenüber immer angeführt. Wenn es einen Gott geben würde, dann müsste dieser Gott aber ganz scharf diese Welt richten. Und bloß weil es bis jetzt noch nicht so war, haben sie geschlossen, es bleibe auch so. Und ich habe dann nur mit großer Ruhe sagen können, und das Gericht kommt. Und wenn einer ganz frech gesprochen hat, habe ich gesagt, wir können sie abwarten. Wir können sie abwarten. Kann man so weit. Wie viele Menschen haben geschrien auf dem Weg in die Gaskammern im KZ, Gott, wenn es dich gibt, dann richte doch die Welt. Recht gehabt. Die Unterdrückten, die in den Dreck getretenen, die Ausgehungerten und die Vergessenen. Und Gott vergisst nichts. Darauf können Sie sich verlassen. Aber das hat ja für uns eine Bedeutung. Darüber möchte ich dann predigen. Aber ich möchte noch sagen, wenn es eigentlich interessant, in der Bibel wird ganz selten über das Gericht gesprochen mit diesem Schrecken. Sondern in der Bibel wird vorausgesetzt, dass das Menschen sind, die das wissen und die ihr Leben schon darauf eingerichtet haben. Und deshalb ist immer wieder in der Bibel die große Freude ausgedrückt. Wenn vom Gericht die Rede ist, da ist ein Klang da, ja, das wird doch wunderbar, dann kommt endlich wieder alles ins Lot, dann wird das Böse weg sein, dann gibt es kein Leiden und keine Tränen mehr. Ja, freuen Sie sich nicht drauf? Oder gehören Sie auch schon zu dieser verlorenen Mafia da, der untergehenden Welt, wir alle? Da müssen wir uns auf einmal prüfen. Wenn Sie eine Bibel da haben, schlagen Sie doch mal den Psalm 96 jetzt auf. Das lohnt sich. Ich möchte das nicht bloß zitieren, Psalm 96, Vers 11 bis 13. Doch Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brausen, was darin ist, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Ganz ähnlich im Psalm 2, ganz ähnlich im Psalm 72 und in vielen anderen Psalmen lesen Sie das bei den Propheten. Der kommende Messias wird sein Recht aufrichten bis zu den Inseln im Meer. Ja, das ist die Zukunft, auf die wir zugehen. Und Jesus hat seinen Jüngern eingeschärft, ihr braucht doch keine Angst haben. Hoffentlich lebt ihr täglich im Bewusstsein des Gerichts. Erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht im Blick auf die leidende und verfolgte Gemeinde. Jetzt möchte ich zu diesem Abschnitt hier, zu dieser Schau des Johannes, ein paar Sachen sagen. Zuerst, wir sehen Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit als Sieger. Dieses Wort hier im Johannes, in der Johannes-Offenbarung, ist ja ganz merkwürdig. Da wird gar nicht die Zukunft des Himmels ausgemalt, wie wir das in unserer Fantasie vielleicht gerne wollten. Wie sieht es denn dort aus in der neuen Welt Gottes? Sondern ganz schlicht, ganz lapidar, bloß so ein paar Begriffe, bloß so ein paar Worte. Und da waren Thron. Und da war strahlende Helligkeit. Und da saß einer. Man will gar nicht mehr weiterfragen. Es genügt, dass wir wissen, der ewige Gott ist da. Und auf diesem Thron, da sitzt ja Jesus, der Sieger, mit da. Der Vater hat ihm das Gericht übergeben. Er sitzt zur Rechten Gottes. Solange wir in dieser Welt leben, ist ja keiner von uns so ganz von diesen Zweifelsgedanken immer befreit. Und wir spüren auch dies immer wieder, ist das wirklich wahr? Das, was man sieht in unserer Welt tagtäglich, wie das Böse triumphiert, unsere eigene Lebenskraft, das, was uns auch immer wieder zu schaffen macht, das ist ja viel realer als die Glaubensdinge der unsichtbaren Welt. Das Erste wird sein, an jenem Gerichtstag, wir werden Jesus in seiner ganzen Schönheit sehen. Und immer wieder, wenn der Offenbarung von der Schönheit Jesu gesprochen wird, ist das nicht nur eine ästhetische Schönheit, sondern da heißt es immer wieder, dass er die Nägelmale trägt und noch die Spuren der Dornenkrone in seinem Gesicht sichtbar sind. Man sieht den Heiland, der sein Leben für uns gegeben hat. Und wenn so oft in dieser Welt Jesus und Gott mit seinem Wort geschmäht und verhöhnt wird, an jenem Tag, da werden sich vor ihm alle Knie beugen, da werden alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Auf einmal werden wir dastehen, da gibt es keine Widerrede mehr. Und das ist so kindlich und so naiv. Wenn einer sagt, ja, wie soll denn das zugehen? Und so viele Menschen, wo ist denn da Platz für alle? Und haben wir denn da Zeit? Das wird alles klar sein. Jesus hat es im Bild immer verdeutlicht von einem Blitz, der kurz aufzuckt. So wird es sein. Strahlende Helligkeit. Und das ist so plötzlich ganz anders, so völlig unerwartet. Meine Frau und ich haben ja da gerade vor ein paar Tagen in Asyut in Ägypten, wo wir übernachtet haben, wenige Kilometer entfernt dieses Flammeninferno miterlebt von diesem Blitzeinschlag. Und da sagten mir 80-jährige Männer dort, es hat bei uns noch nie ein Gewitter gegeben. Wir kennen so einen Regen fast nie. Und jetzt sowas, dass da ein Blitz in Öllager einschlägt, so wird es am jüngsten Tag sein. Die Menschen, das haben wir überhaupt noch nie gewusst. Das hat ja auch noch niemand wissen können. Das was ganz Außergewöhnliches, was noch nie gegeben hat, etwas ganz Extremes, ein Licht, eine Helligkeit. Der Daniel war ja bei den Babyloniern, bei dem König Nebukadnezar, und der hatte einen Traum, den er nicht deuten kann. Und der Daniel deutet ihm dann diesen Traum. Und was war da in dem Traum drin? Ein riesiges Statuenbild, ganz groß und mächtig. Und da rollt plötzlich ein Stein und wirft dieses Bild um. Und das hat ja diesen Nebukadnezar, obwohl er den Traum vergessen hat, so erschüttert, dass er gar nicht mehr drüber reden konnte und keinen Frieden mehr fand. Sie müssen wissen, all das, was uns heute in unserer modernen technischen Welt fasziniert Und was wir meinen, das sei alles so groß, diese ganze sichtbare Welt, die wird, so heißt mal im Hebräerbrief, zusammengerollt und auf die Seite geworfen. Das vergeht. So wie Sie ein altes Hemd in den Wäschekorb legen, wie Sie ein altes Papier in den Papierkorb werfen, so wird diese Welt weggetan sein. Und dann stehen wir vor der neuen großen Welt Gottes und dann sehen wir sein Angesicht. Da heißt sein Angesicht, vor seinem Angesicht flohen die Angst. Was ist denn in dem Angesicht Besonderes? Sind die Augen. Diese Augen, die alles sehen, die Augen, die alles durchdringen. Wir haben früher gern das Lied gesungen von Richard Lorch, Jesus Christus, König und Herr, da heißt dann, in des jüngsten Tageslicht, wenn alle Welt zusammenbricht, wird zu Christi Füßen jeder bekennen müssen, Jesus Christus, König und Herr. Sein ist das Reich, die Kraft, die er gilt, kein anderer Namen, heut und ewig. Amen. Es wäre gut, wir würden heute allein ihm gehorsam sein und keine anderen Autoritäten mehr gelten lassen. Jetzt aber eine Frage, halten wir das aus? Halten wir das aus? Da wird erzählt, in Vers 11, vor seinem Angesicht flohen die Erde. Warum flieht denn jeder weg? Warum flieht denn jeder weg? Es ist die Größe Jesu, aber natürlich auch, keiner ist darauf gewappnet, es ist zu groß. Machen Sie sich das täglich richtig bewusst, wie groß Jesus ist. Das ist ja ganz wichtig für Ihr eigenes Leben, um Ihre Entscheidungen richtig zu fällen. Und so viele Ungläubige werden plötzlich erschreckt sein, ja, ist das wirklich wahr? Ja, wenn wir das gewusst hätten. Und sie fliehen und es gibt kein Versteck, kein Fluchtort. Man kann nicht mal mehr in den Tod flüchten, das ist ja wichtig. Man kann seinen Leib verbrennen lassen und trotzdem wird man dort vor dem Gericht Gottes stehen. Man kann nicht irgendwo hinfliehen, es gibt keine Fluchtmöglichkeit. Selbstmord ist auch keine Fluchtmöglichkeit. Es gibt nichts, wo ich weg kann. Und dann stehe ich ganz offen da und dann werden Bücher aufgetan. Wir müssen Rechenschaft geben von einem jeden unnützen Wort. Sehen Sie mal vor, manchmal geht es mir so, da werde ich schwermütig, wenn ich irgendwo mal wieder was Dummes gesagt habe. Da möchte man sich selber vergessen und will, ist ja gut, dass man vergessen kann. Wir haben die gute Eigenschaft, ein paar Mal drüber geschlafen, dann bedrückt es uns nicht mehr, unsere eigenen Torheiten. Aber das Furchtbare, wenn das alles nochmal da liegt und dann kommt das alles nochmal, dann will man doch entfliehen vor dieser unheimlichen Not. Das Schlimme ist doch, dass meine Untaten mich nochmal einholen. Und dann sehe ich sie im Lichte Gottes, was ist da jedes dumme, leichtsinnig gesprochene Wort. Was ist da unsere Heuchelei, unsere fehlende Ernsthaftigkeit auch in der Nachwelt? Wir sehen nochmal alles und wir haben es weggelegt und haben das Wort Gottes verworfen. Und unsere eigenen Taten klagen uns an, gar nichts ist nötig. Kein Wort vom Staatsanwalt, alles ist klar. Wir werden nach unseren Werken gerichtet und Gott wird das Verborgene unseres Herzens offenbar machen. Da war eine Mutter, die hat lieben Sohn gehabt. Sie freute sich, dass er Christ war, hat oft nach der Mutter geschaut und eines Tages kam er auch mal wieder zur Mutter und wie er wieder weg war, guckt die Mutter auf die Kommode und denkt, was liegt denn da? Da liegt eine Mappe. Ich wusste nicht, wer hat den liegen lassen. Es waren verschiedene Besuche morgens da und dann macht sie auf, waren lauter schmutzige Pornoschriften drin. Und dann merkt sie, das ist die Mappe meines Sohnes. Sie macht sie wieder zu, wenig später kommt aufgeregt der Sohn. Ich habe meine Mappe hier liegen lassen. Die Mutter bringt es nicht über ihre Lippen, ihrem Sohn etwas zu sagen. Und so sitzen sie am Sonntag wieder nebeneinander in der Kirche. Wissen Sie, dass in unserem Leben oft das geht, dass wir meinen, das sieht ja niemand, dass wir nach außen verdeckt, dass wir irgendwo im Geschäft Abläufe haben, die niemand wissen darf, dass wir Dinge reden, die vor der Öffentlichkeit verborgen sind. Und wenn es nur nach außen kaschiert ist, es hat ja niemand entdeckt, niemand hat mich ja gesehen. Und Gott sieh doch ins Verborgene meines Lebens. Und das ist für mich eine Frage an uns als Christen. Haben wir vor Gott heute unser Leben durch und durch gereinigt? Gibt es da Ecken, Verstecke, wo irgendetwas noch weiter wuchern kann von dieser unheimlichen Macht dieser Welt, von dieser Zerstörung und von diesem unguten Ding? Sind Gelddinge bei Ihnen nicht in Ordnung? Haben Sie Bindungen? Haben Sie Bindungen an Menschen, an Dinge, auch an Drogen, die vor Gott nicht reichen? Haben Sie Dinge in Ihrem Leben, was vor Gott nicht ins Licht gezogen werden kann? Dann gehen Sie heute durchs Gericht Gottes hindurch. Und lassen Sie das mit diesem Gottesdienst nicht bewältigt sein. Dann suchen Sie Ihren Seelsorger und rufen Sie mir an. Dann sprechen wir drüber, bis es ausgeräumt ist. Das ist so wunderbar in Johannes 5, Vers 24, wo Jesus, schlagen Sie es auf, damit Sie es wissen. 5, 24. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist jetzt da, wo er sein Leben gereinigt und in der Buße geheiligt hat und in der Vergebung Jesu neu hat werden lassen. Vom Tod zum Leben hindurchgegangen. Dort wird nichts mehr ausgebreitet. Dort ist es weggetan. Und noch das Letzte. Am Ende triumphiert die Barmherzigkeit. Sie wissen, wie mich das immer wieder bedrückt, auch wie ich immer nur sagen kann, in der Schrift steht nichts von einer Hintertür, durch die man doch noch selig werden kann. Also, das müssen Sie schon sagen. Jetzt dürfen Sie nicht wieder von anderen Menschen erzählen, was die für Theorien aufstellen, sondern wo das in der Bibel steht, dass es eine Hintertüre gibt, durch die man auch noch gerettet werden kann. Hier ist das furchtbare Verworfenwerden. Jesus hat es immer wieder in seinen Gleichnissen genauso gesagt. Zwei werden liegen auf einem Bett, einer wird verworfen, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Ein furchtbares Wort. Und in all den Gleichnissen, ob es bei den Fischen ist, wo die Faulen ausgelesen werden, ob es beim Abendmahl ist, wo die Tür verschlossen ist, der Herr einen nicht kennt, ob wir es in der Bergpredigt gehört haben. Das ist in den Gleichnissen des Gerichtes, Matthäus 25, Sie können es überall und überall immer wieder finden, dass das so ist, dass da die schreckliche Verkündigung des Urteils passiert, verworfen. Man darf auch als Christ sich dem stellen und sagen, bin ich wirklich gerettet? Man muss sich prüfen. Es gibt eine falsche Sicherheit, dass man Herr, Herr sagt und nicht tut, was der Herr will. Und darum ist ganz, ganz wichtig, dass da auf ein Geheimnis verwiesen wird. Dann auf einmal wird ein anderes Buch noch aufgetan. Das Buch des Lebens, von dem hat schon Mose, 2. Mose 32 gesprochen, dass sein Name im Buch des Lebens steht. David sprach, ich will hineingebunden sein ins Bündlein der Lebendigen bei Gott. Jesus sprach, freut euch, dass eure Namen ins Buch des Lebens eingeschrieben sind. Das ist ganz entscheidend, dass Jesus unseren Namen einschreibt. Wer wird denn eingeschrieben? Der sich Jesus ganz ausliefert. Ganz ausliefert. Der steht im Buch des Lebens. Und am Ende zählt dort nicht das, was in den Büchern steht, sondern nur noch die Gnade Jesu, die für meine Schuld bezahlt hat. Das ist wunderbar. Es wäre schön, wenn von uns dann auch noch was drinsteht von den neuen Früchten des Glaubens in den Büchern. Aber das ist Gottes Sache. Das Entscheidende, dass man mit dieser großen Barmherzigkeit Gottes leben und sterben kann. Und ich möchte Sie heute bitten, dass Sie das ganz festmachen für sich. Sie wissen, Gott ist für mich. Ja, warum denn? Weil Jesus für mich starb. Er hat mein Leben an dieser entscheidenden Stelle des Gerichts gelöst. Und über aller meiner Schuld steht die Vergebung. Und ich darf ins Licht Gottes treten. Ich brauche nichts mehr verstecken. Sondern ich darf es ihm ganz offen sagen. Alles, er kennt mich und er liebt mich. Und das wäre wunderbar, wenn wir in dieser Welt unserem Herrn zur Ehre leben könnten. Dass wir ihm viel Frucht bringen. Valerius Herberger hat das schöne Gebet gedichtet. Schreib meinen Namen aufs Beste ins Buch des Lebens ein und bind mein Seel aufs Beste in schöne Bündelein. Der, die im Himmel grünen und vor dir leben frei. So will ich ewig rühmen, dass dein Herz treue sei. Amen. Jetzt singen wir noch, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. 428, die Verse 1 bis 3. 428. Wir wollen beten. Du, Herr, bist der Sieger und niemand kann dir entfliehen. Und wir sind so froh, dass heute schon in unserem Leben deine große ewige Ordnung beginnen kann. Du willst alles erneuern, heilen und verändern. Du willst uns zur Freude und zur Befriedigung, zum Glück führen. Und so wollen wir vor dir auch nichts mehr verstecken, sondern dich bitten, dass du uns durch und durch heiligst. Und vor dir sprechen wir jetzt auch aus, wo wir gegen dich gesündigt haben, wo in unserem Leben Gedanken oder Taten oder Worte sind, die vor dir nicht bestehen. Herr, heilige uns durch und durch, damit wir dir dienen können und damit wir Frucht bringen können für dich. Uns bewegt das auch immer wieder im Blick auf liebe Menschen, und unter denen wir leben. Hilf uns, wenn wir mit ihnen auch jetzt in diesen Tagen über dein Gericht sprechen, dass wir den Ernst unseres Lebens bezeugen können, dass wir vor dir Rechenschaft ablegen müssen und dass wir es mit Liebe tun und in der persönlichen Betroffenheit, unter der die anderen Mut bekommen, zu dir zu kommen. Segne uns auch in der Gemeinde und stehe jetzt besonders denen bei, die Trauer haben. Auch bei den Schwerkranken sei du dort und gib ihnen neuen Mut und neue Freude durch dein Wort. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal Platz. Ich möchte noch ein paar Dinge sagen. Wir freuen uns immer wieder in unseren Gottesdiensten, wenn Gäste zum ersten Mal da sind oder einige Male da sind. Wir haben heute was ganz Besonderes wieder vorbereitet. Drüben so eine kleine Begegnung für die, die neu in unserer Gemeinde sind. Also auch wenn Sie schon einige Zeit herkommen, aber die Gemeinde nicht kennen, gehen Sie doch nachher rüber ins Gemeindehaus in Oberenstock. Und Da sind ein paar aus der Gemeinde und einfach so zum Kennenlernen, unverbindlich, völlig unverbindlich. Aber wir freuen uns, dass da ein kleiner Kontakt entsteht und Sie auch ganz offen das reden können, was Sie bewegt. Bitte benutzen Sie das jetzt anschließend drüben im oberen Stock des Gemeindehauses. Wir haben am nächsten Mittwoch ja diese Veranstaltung angekündigt, nachmittags vom Bußtag. Jetzt sagen viele, wir wissen gar nicht, was das ist. Das ist einfach jetzt, so wie wir jetzt zusammen sind, ein fröhliches Zusammensein bei Kaffee und Kuchen. Ein paar Informationen aus der Gemeinde, ein paar Planungen, Kennenlernen, ausgiebig Zeit zum Gespräch, jung und alt. Also jetzt kann ich Sie bloß noch einladen, kommen Sie doch. Wird schön, wichtige Informationen, damit man auch weiß, was so geht. Wir haben das ganze Jahr über nie Gelegenheit, so einfach mal locker zusammenzukommen. Um 15 Uhr am Bußtag. Wir sind dankbar denen, die einen Kuchen mitbringen können. Das ist schon gut, wenn Sie den morgen schon abgeben können. Dann kann man mittags dieses Kuchenbuffet richten. Der Gemeindemittag dauert von 3 bis 5 am Bußtag. Einige von Ihnen haben sicher auch mitgebetet, als in unseren Zeitungen kam, dass diese Kämpfe in Angola wieder so heftig wurden und auch viele Opfer in Huambo zu beklagen waren. Wir haben gestern den Anruf bekommen vom Roten Kreuz, dass Margarete Roth hätte funken können. Die war ja noch kürzlich hier und ist jetzt abenteuerlich wieder zurückgereist auf einer ganz bewegten Reise. Und da gibt es gar keine Telefone mehr, dass sie wohlbehalten und unverletzt sei. Und jetzt sei alles überstanden. Sie ist offenbar erleichtert, dass die Regierung wieder diese Stadt übernommen hat. Wir wollen aber auch dran denken im Gebet. Und ich bin immer dankbar, wenn Sie das auch so verfolgen bei denen, die wir ausgesandt haben. Unser Opfer, das wollen wir heute für die Freie Evangelische Schule geben. Unser Studiendirektor Ellermann ist ja Vorsitzender. Das sind eine ganze Reihe aus unserer Gemeinde. Da die Dr. König machen, da die Leitung und Vorsitzenden und so weiter. Da war gestern der offene Tür von diesem neuen Schulgebäude. Ich staune ja selber. Ich war in dieser Sache nicht aktiv. Ich kann nur staunen, wie Gott dieses Werk gefördert hat. Und jetzt haben sie ein Gebäude gefunden, so ideal, wo man mit wichtigen Straßenbahnlinien hinkommen kann, ohne dass man eine Straße überschreiten muss. Also besser hätte man es überhaupt nicht planen können. Wir freuen uns so, dass da jetzt 4 Schulen sind. Wer Näheres wissen will, ist der Gerhard Ellermann hier oder der Königs, die können nachher da fragen. Da ist er unter der Empore. Wir wollen heute unsere Opfer geben. Da ist natürlich manches nötig, weil da keinerlei kirchliche Zuschüsse bisher gegeben wurden. Umso mehr stehen oft die Gebete dahinter. Sehr merkwürdig, wo man selber mit seinem Geld engagiert ist. Wir wollen für diese Sache beten und wünschen, dass es unseren Kindern zu einem Segen wird fürs ganze Leben. Getauft werden um 11.45 Uhr im Taufgottesdienst Markus Müller, Sonnenbergstraße 52 und Andreas Philipp, das Kind von Familie Michelberger, Bechlenweg 22. in Rohracker. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.